Dass die Corona-Impfung auch erheblichen Schaden hervorrufen kann, darüber gibt es immer mehr Berichte und auch immer mehr Aussagen. Dementsprechend gibt es aber auch immer mehr Menschen, die im Zuge einer Aufarbeitung auch dahinter kommen wollen. Wie wurden eigentlich die ganzen Präparate, die mRNA-Präparate vor allem, eigentlich zugelassen? Da hat vor kurzem die Berliner Zeitung den Text einer Gruppe von Juristen abgedruckt. Dort stellt man die Frage, gab es bei den Impfungen ein Zulassungsdesaster? Zu diesem Thema spreche ich jetzt mit einem der Autoren dieses Artikels, dem Rechtsanwalt René Kieselmann. Er ist Fachanwalt für Vergaberecht und er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Medizinrecht. Guten Tag, Herr Kieselmann.
Ich grüße Sie.
Vorneweg, Herr Kieselmann, wie kamen Sie denn auf das Thema des Artikels?
Nun, wir haben ja die letzten 2 bis 3 Jahre massive Umwälzungen in der Gesellschaft erlebt, auch Druck auf Einzelpersonen, sich dieser Therapie unterziehen zu lassen. Und da überlegt man schon, gerade wenn man einen medizinrechtlichen Hintergrund hat, was ist denn so die Basis dessen, was Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung von einem fordern?
Zunächst muss man das vielleicht technisch auch nochmal aufdröseln. Was ist denn der Unterschied zwischen Gentherapeutika und den herkömmlichen Impfstoffen?
Nun, herkömmliche Impfstoffe enthalten normalerweise Antigene und die neuartigen Gentherapeutika, also hier mRNA, modRNA und Vektorimpfstoffe, die lassen den Körper selbst ja einen schädlichen Stoff herstellen, das sogenannte Spike-Protein. Und der Gedanke war, dass man gegen diesen schädlichen Stoff dann selbst das Immunsystem trainieren kann. Nun stellt sich eben die Frage, ist das so mit einer neuartigen Wirkung in Ordnung oder ist da in der Abwägung von Nutzen und Risiko vielleicht ein Problem? Und da wurde ja auch schon in der Presse über lange Monate verfolgt und gesagt, das ist ein toller Erfolg, dass man sehr schnell zugelassen hat. Die sogenannte Teleskopierung der Verfahren wurde gepriesen und da haben wir gedacht, na, das mag möglicherweise auch Risiken beinhalten.
Ja, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Was ist dann Ihrer Meinung nach der eigentliche Skandal Ihrer Erkenntnis nach?
Nun, wenn man sich das anschaut, das ist zugegebenermaßen rechtlich relativ komplex, weil der Gesetzgeber eben auf nationaler Ebene und auf der EU-Ebene und die Zulassungsbehörden, die haben da sehr viele Rechtsgrundlagen. Bei einem genauen Blick darauf zeigt sich, dass eben massiv übliche Sicherheitsstandards herabgesetzt worden sind. Das ist ein kritischer Punkt. Was man sieht, ist, dass auch die Transparenz und ein guter wissenschaftlicher Standard auf vielen Ebenen beschädigt wurden. Das sehen wir auch auf der Ebene der Datenerfassung und der Beobachtung. Und ja, möglicherweise wurden hier auch Millionen von Menschen gesundheitlich und finanziell geschädigt. Das muss aufgearbeitet werden. Und der zentrale Punkt ist, dass man nämlich schon im Jahre 2009 bei einer relevanten Rechtsgrundlage auf EU-Ebene Gentherapeutika dann aus einem bestimmten Katalog rausgenommen hat, wenn sie Impfstoffe sind. Und das war unseres Erachtens eine massive Fehlentscheidung von großer Tragweite. Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, bedenklich ist vor diesem Hintergrund, dass die Zulassungen mittlerweile auch teilweise in reguläre Zulassungen umgewandelt worden sind. Und auch das ist unseres Erachtens ein Verstoß gegen geltendes Recht. Diverse Kontrollgruppen wurden aufgelöst und dadurch hat man verhindert, dass Langzeitschäden in den Studien erfasst werden. Das war jedoch Bedingung für eine Arzneimittelzulassung.
Was wurde konkret an den Vorschriften für die Arzneimittelzulassung geändert?
Nun, wie ich anfangs schon sagte, das Recht der Arzneimittelzulassung ist, wie auch in vielen anderen Bereichen, mittlerweile sehr von dem EU-Recht dominiert. In den maßgeblichen Richtlinien waren ursprünglich sehr hohe Sicherheitsstandards für die Gruppe der Gentherapeutika vorgesehen. Das ist auch deswegen nachvollziehbar, da diese Medikamente möglicherweise in den Kernbereich unseres Lebens eingreifen, also die Genetik, das Genom, möglicherweise auch mit dem Risiko, dass nachfolgende Generationen geschädigt werden. Also wenn ein Medikament dann in die sogenannte Keimbahn eingreift, dann kann es sein, dass auch nachfolgende Generationen, Kinder und Enkel geschädigt werden. Und da gab es eben im Jahre 2008, 2009 Rechtsetzungen auf Ebene der EU. Und da hat eben eine Richtlinie 2920 EG der Kommission, nachdem die Pharmaindustrie interveniert hat, dort eine Änderung vorgenommen. Da hat man juristisch umdefiniert und gesagt, nun, wenn die Medikamente Impfstoffe sind gegen Infektionskrankheiten, dann fallen sie nicht in die Gruppe der Gentherapeutika.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat man einfach das Etikett gewechselt, aber Sie kommen zum Ergebnis, dass es nach wie vor dennoch Gentherapeutika sind und man einfach, damit man das quasi durchbekommt, ein anderes Etikett draufgeschrieben, nennt es jetzt Impfung und schon wurde es dann was mit der millionenfachen Verabreichung. Habe ich das etwas plakativ, aber dennoch korrekt zusammengefasst?
Ja, so kann man das zusammenfassen. Es ist ja immer eine Frage, wie man juristisch etwas definiert. Sicherlich kann man auf einer molekularbiologischen Ebene diskutieren, ob jetzt der eine oder andere Stoff wirklich ein Gentherapeutikum ist. Auch da gibt es unterschiedliche Definitionen, aber die Grundlage eben im Arzneimittelzulassungsrecht sind diese Regelungen auf der EU-Ebene. Und da zeigt ja schon die Tatsache, dass der Gesetzgeber, / Richtliniengeber, diese Gentherapeutika herausgenommen hat, dass sie ansonsten unter diese Definition gefallen wären.
Was für eine Sprengkraft haben Ihre Ergebnisse, Ihrer Meinung nach?
Ja, wie formuliert man das am besten, wenn Millionen, möglicherweise auch Milliarden von Menschen mit Stoffen behandelt werden, die möglicherweise gar nicht ausreichend getestet worden sind und sich dadurch massive Gesundheitsrisiken erweisen, dann hat es eine millionenfache Sprengkraft.
Man muss der Vollständigkeit halber vielleicht sagen, Ihr Artikel wurde in der Berliner Zeitung abgedruckt. Dann gab es Kritik und die Bitte darum, dass eine Gegenrede abgedruckt wurde und Ihr Artikel wurde kurzfristig mal vom Netz genommen. Und dann gab es die Gegenrede und jetzt gibt es Ihren Artikel, aber auch die Gegenrede im Netz hintereinander zu lesen. Die Gegenrede ist von Emanuel Wieler. Er ist Molekularbiologe am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft und er sagt, na, natürlich sind das Impfungen.
Ja, nun auch da ist ja wiederum die Frage, wie definiere ich Impfung? Und je nach Definition kann das anders sein. Er verweist quasi in seinem Artikel drauf auf diese Richtlinie, über die wir gesprochen haben und sagt, da drin steht, dass eben Gentherapeutika keine Impfung sind, beziehungsweise dass die Impfstoffe keine Gentherapeutika sind. Das ist so aber nicht sachgerecht, weil wir diskutieren ja gerade über die Frage, ob es medizinrechtlich und auch ethisch in Ordnung ist, dass man diese Ausnahme definiert. Also das ist unseres Erachtens nicht ganz sauber, was unseres Erachtens auch etwas problematisch ist, dass er ohne weiteres behauptet, diese Auflösung der Kontrollgruppen in den Zulassungsstudien, dass diese ethisch notwendig gewesen sein soll. Also das ist unseres Erachtens ein klassischer Zirkelschluss. Also was eben erst bewiesen werden soll, wird schon unterstellt. Das heißt, man postuliert hier eine positive Wirkung von Impfstoffen, obwohl man überhaupt noch nicht die Möglichkeit hatte, langfristige Schäden zu erforschen. Und das ist unseres Erachtens überhaupt nicht denkbar, dass man in einer ordentlichen, validen Erkenntnis und in einer ordentlichen Zulassung so argumentiert. Also der Nutzen der Impfstoffe, der ist mittlerweile ziemlich zerbröselt. Schädliche Wirkungen sind offenbar. Allerdings hat man durch die Zerstörung dieser Kontrollgruppen verhindert, dass man auf einer langen Zeitachse wissenschaftlich valide erforscht. Und das ist unseres Erachtens nicht in Ordnung, rechtswidrig und müsste auch die endgültige Zulassung verhindern.
Jetzt argumentiert Herr Wieler aber auch noch, dass nach den Impfungen die Sterbewelle weniger stark ausgefallen sei und führt das auch auf die Impfung zurück und eine positive Wirkung. Wie ist sich das bei all dem, was man mittlerweile über die Impfung weiß, zu erklären? Also hat er andere Informationen? Hat er mehr Informationen als Sie?
Wir haben noch nicht mit ihm gesprochen. Wir tun das auch gerne. Wir glauben, dass wir in diesem Bereich jetzt bewusst oder unbewusst quasi Korrelation mit Kausalität verwechselt. Das ist ja ein übliches Problem auch in der Statistik, dass man sagt, es gibt irgendwie Entwicklungen, dann steigen oder fallen irgendwelche Kurven. Wenn das mit anderen Entwicklungen verknüpft ist, also hier jetzt auch ein Rückgang von Sterbequoten ist, dann quasi läuft parallel mit einer Impfung, ist es zunächst eine Korrelation, aber damit ist noch nicht gesagt, dass die Impfung auch wirklich kausal war für das Zurückgehen irgendwelcher Sterbezahlen. Vielleicht eine ganz andere, möglicherweise nachvollziehbare Erklärung dafür ist, dass Virusinfektionen bekanntlich auch in Wellen durchgehen. Das hatten wir in den letzten 2-3 Jahren auch gesehen. Und wenn ich dann quasi am Gipfel der Welle beginne zu messen und dort dann die Impfung einsetzen und dann die Anzahl von Infektionen und Todeszahlen zurückgeht, wäre das eine andere Erklärung für die Kausalität.
In seiner Gegenrede sagt Herr Wieler auch noch, dass er nicht ganz versteht, warum das Wort Spurenbeseitigung bei der Entwicklung der Impfstoffe bei Ihnen vorkommt. Was würden Sie ihm entgegnen?
Gut, wir alle wissen ja nicht, mit welchem Hintergrund diese Spuren möglicherweise beseitigt wurden und diese Kontrollgruppen aufgelöst worden sind. Aber unseres Erachtens, wenn eben Wissenschaftler, die sich mit der Arzneimittelzulassung auskennen, wenn die bewusst eine Kontrollgruppe entblinden, also den Leuten sagen, ihr wart jetzt in der Kontrollgruppe, ihr habt nur das Placebo bekommen und jetzt dürft ihr euch richtig impfen, dann ist das normalerweise vorsätzlich. Das macht man ja nicht einfach so fahrlässig. Und zur Motivation der Beteiligten, da müssten Sie mal die Beteiligten fragen.
Eine Frage würde mich jetzt noch abschließend interessieren. Und zwar ist, wenn man in der Lage ist, einfach das Etikett zu ändern und etwas von einer Gentherapie auf eine Impfung umzulabeln, ist dann nicht Betrug oder einer Fälschung vielleicht nicht jetzt prinzipiell Tür und Tor geöffnet?
Ja, das ist durchaus kritisch, weil früher waren ja durchaus Menschen Gentherapien gegenüber eher kritisch. Da haben wir vielleicht eine Parallele zur Gentechnik im Bereich der Nahrungsmittelproduktion. Und dadurch, dass es umetikettiert wurde, hat man natürlich eine höhere Akzeptanz geschaffen in Verbindung auch mit der Angst, die ja den Menschen über 2-3 Jahre lang massiv gemacht wurde. Und das ist schon ein gewisser Paradigmenwechsel, der dann interessanterweise aber auch dazu führt, dass eben nach normalen medizinrechtlichen Standards wahrscheinlich in vielen Fällen nicht ausreichend aufgeklärt wurde. Das heißt, die Patienten, die ja sowieso Angst hatten, sich vor Corona schützen wollten, wurden oftmals wahrscheinlich nicht hinreichend aufgeklärt und das hat diverse Folgen für die Haftung.
Also es ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob es ein Zulassungsdesaster bei der Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegeben hat oder ob es sich überhaupt einfach nur um Gentherapeutika handelt. Genau über dieses Thema sprach ich gerade mit René Kieselmann.
Ja, herzlichen Dank, Herr Danowski.
Thank you.